Was soll ich euch noch beibringen, wenn ihr das alle glaubt? Da bleibt ja kaum noch was übrig für mich. Ich habe gefragt, Herr, wo liegt der Text, über den ich heute Morgen predigen soll? Und zurzeit lese ich mit großer Begeisterung den Timotheusbrief. Wer liest mit mir den Timotheusbrief? Ich kann euch anderen bitten, ab heute sofort anzufangen. Da steckt was drin. Und das werdet ihr in dem Text sehen, über den ich jetzt gedenke zu predigen. Der hat mich nämlich auch begeistert und persönlich berührt, obwohl ich ihn in- und auswendig kenne. Und möchte gleich vorweg sagen, das ist nicht eine Aussage eines alternden Mannes, Paulus, so wie ich vielleicht so ein alter Mann bin, der immer wieder zurückkommt zum Höhepunkt seines Lebens, sondern er gibt mit diesem Text jedem Christ, und wenn du das eben mitgesprochen und mitgebetet hast, auch dir eine Lebens- und Dienstphilosophie, die dein ganzes Herz zeitlebens durchziehen soll. Ich lese aus Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er mich stark und für treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Mich, der ich früher Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verhöhnt, verfolgt, bekämpft habe. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Gnade unseres Herrn erfahren und mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Christus zu finden ist. Denn das steht unumstößlich fest und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum ermutigenden Vorbild für alle. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, der Text packt. Und ich wünsche, er packt dich auch. Drei Punkte, wie könnte es anders sein? Erstens, vergiss nicht, wer du früher warst und woher du kommst. Vergiss es nicht. Was für ein fanatischer Christushasser und ein Christenhasser wie der Saulus. Da lesen wir in der Apostelgeschichte, ich habe gemeint, ich müsse dem Glauben an Jesus Christus mit allen Mitteln entgegentreten. Das habe ich von Jerusalem aus getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester, brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tode verurteilt wurden. Und als der Stephanus zum Tode verurteilt wurde durch Steinigung, da heißt es, und Saulus stand dabei und hat sich die Hände gerieben. Wieder einer weniger von dieser Brut. Er hatte Wohlgefallen am Tode des Stephanus. Er wollte die christliche Gemeinde vernichten und durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie endlich ihrem Glauben abschwören. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. Saulus, der Christushasser und der Christenverfolger. Und das Erschütternde dabei ist, das hat der Mann aus einer tiefen Frömmigkeit herausgetan, aus einer Religiosität heraus. Er war kein gottloser Mensch und er hat nie mit den Spöttern und Atheisten auf einer Bank gesessen. Und er hat nie die Ehe gebrochen und so weiter und so weiter und so fort. Er kann an anderer Stelle sagen, ich habe von Kindheit meinem Gott gedient mit reinem Gewissen, könnte ich nie sagen. Ich habe Gottes Gebote tadellos gehalten, könnte ich nie sagen. Ich bin leidenschaftlich für den Gott Israels eingetreten, könnte ich nie sagen. Und er glaubte dem lebendigen Gott sogar ein gutes Werk zu tun, wenn er die Christen auslöschte. So wie viele meinten, Gott einen Gefallen zu tun, wenn sie den Christus ans Kreuz nageln würden. Und genau dieser fromme Mensch, hast du ihn? Der wird zum Lästerer, der wird zum Verfolger und der wird zum Gewalttäter. Sein Eifer für Gott in Unverstand verführte ihn zur Hybris, zum Hochmut und machte ihn zum fanatischen Christusgegner. Und die eigene Frömmigkeit, die wurde ihn zum Schutzpanzer gegen die Christusbedürftigkeit. Er brauchte diesen Jesus nicht. Das konnte er nicht akzeptieren, dass der wirklich Gottes Sohn sein sollte. Und er hatte es auch nicht nötig, dass einer für ihn an seiner Stelle ans Kreuz ging. Er nicht. Vielleicht so ein paar Schwache oder irgendwie. Und diesen verhassten Christusleuten, diesen Volksverdummern, dem musste man das Handwerk legen. Er konnte nicht sagen, ach, lass sie doch. Ich gönne es ihm, wenn es ihnen hilft. Nein, sagte er, mit diesem Christenspuk, da muss abgerechnet werden. Weg damit. Ich weiß nicht, ob du Menschen vom Schlage eines Saulus kennst, die so klar gegen Christus Position bestehen, die einen tiefen Hass gegen den Christus haben, den angeblichen Welterlöser, und die einen tiefen Hass im Herzen haben gegen die Christen. Er sagt, ich habe es unwissend getan. Das ist keine schnelle Ausrede, keine billige Entschuldigung, mit der man den schwarzen Peter wegschiebt und die Eigenverantwortung auf andere abdrückt. So wie das Menschen tun. Eigentlich bin ich nicht schuld. Eigentlich ist das Milieu schuld. Meine Eltern, ich bin in der falschen Familie groß geworden. Und dann geht die Litanei los. Ich bin der einzig Unschuldige hier in diesem ganzen Schauspiel. Dann wäre Paulus entschuldigt oder bekäme zumindest mildernde Umstände. Und er brauchte nur jemand, der ihm vielleicht ein bisschen Licht geben würde und ihm erkenntnismäßig auf die Sprünge helfen würde. Nein, es geht nicht um Unwissenheit. Für die Unwissenheit hat Christus am Kreuz gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hätte auch beten sollen, Vater, vergib denen, die genau wissen, was sie tun. Nein, sagt er, ich habe es getan im Unglauben. Das heißt, ich habe hin und wieder auch Impulse bekommen von diesem Jesus. Aber ich bin ihm nicht nachgegangen. Ich kenne auch Zeiten und Stunden und Minuten und Gedanken, wo die Wahrheit Gottes in meine vernebelten Gedanken hineingekommen ist. Und wo ich unsicher wurde, bist du wirklich auf dem richtigen Weg? Kommst du wirklich im Himmel an? Und wo die Einzigartigkeit dieses Jesus aufblitzt, den ich einfach nicht einordnen konnte und nicht nur in die erste Reihe der edlen Menschen setzen konnte. Und auch das beeindruckende Zeugnis von manchen Christen durch alle Fehlerhaftigkeit hindurch hat mich an dieser oder jener Stelle fragend gemacht. Wisst ihr, diese Minuten der Wahrheit, so hat sie jemand mal genannt, diese Sekunden der Wahrheit, die tragen den Ernst einer Entscheidung in sich. Da ringt Unwissenheit und Unglaube und Wahrheit in uns miteinander. Und dann kommt's auf den Punkt, wo ich im tiefsten meines Herzens wirklich hin will. Was ich im tiefsten meines Herzens eigentlich will. Gott oder mich? Gott oder mich? Ich weiß nicht, wenn du mal in dein Leben zurückschaust, so wie ich das immer wieder tue, ob du auch diese Minuten der Wahrheit kennst, wo Gott dich angerührt hat, wo Gott dich unsicher gemacht hat, wo Gott dich fragend gemacht hat, wo Gott dich sensibel gemacht hat. Das sind die Minuten der Wahrheit. Da ringt der lebendige Gott um dich. Nein, er redet sich nicht raus. Lass mich mal anders sagen. Das sicherste Zeichen für wahre Gotteserkenntnis ist der Verzicht auf irgendwelche Entschuldigungen unsererseits und die volle Übernahme der Verantwortung, wie wir gelebt haben, mit den daraus resultierenden Folgen. Das ist ein sicheres Kennzeichen dafür, dass Gottes Geist am Wirken ist, wenn ich mich nicht mehr durch tausend Ausflüchte versuche herauszureden. Was für ein Mann! Was für ein Mann! Ich weiß nicht, wenn du zurückblickst auf deine Zeit ohne Christus, wie das bei dir ausgesehen hat. Wenn du deine christusferne Vergangenheit beschreiben solltest, die war vielleicht ganz anders. Ganz anders. Da gibt es Menschen, die sind gut, edel und hilfreich. Und die sind dankbar, dass sie nicht so sind wie der Nachbar. Da gibt es andere, die absolut positiv sind, denen man kaum in irgendeiner Weise etwas nachsagen kann, aber sie verfolgen ihre eigenen Ziele. Und sie haben Gott mehr oder weniger an die Seite gelegt. Und sie wollen aus sich selbst heraus ein reiches, erfülltes, lohnendes Leben leben, abseits von Christus. Man kann auch moralisch hoch anständig und kulturell gebildet sein, gegen den Christus stehen. Für mich ist ein Beispiel der Dichter Heinrich Heine im vorigen Jahrhundert. Ich weiß nicht, wer mal Bücher von ihm gelesen hat. Er schreibt einmal, nachdem ich jahrelang bei den Hegelianern, bei einer philosophischen Richtung, im Idealismus die Schweine gehütet habe, so sagt er, in Anlehnung an den verlorenen Sohn. Habe ich jahrelang gemacht, sagt er. Im guten Glauben, fester Überzeugung, so bin ich aufgetreten. Dann hat mich das himmlische Heimweh gepackt. Und dann schreibt er, ich habe es gestern nochmal nachgelesen, ich armer Ex-Gott, ich habe mich vergottet, ich habe mich so aufgeblasen. Ich armer Ex-Gott, der ich so viele Menschen mit meinen Versen verführt habe. Und auf dem Todesbett, da hat er Buße getan. Da hat er Buße getan. Und dann hat er seine Lieder und seine Verse verbrannt mit den Worten, lieber die Lieder als der Liedermacher in der Ewigkeit. Und dann schreibt er diese Verse, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Da erfüllt sich das, was in der Geburtsankündigung des Christus steht, an diesem Christus werden sich Menschen die Zähne ausbeißen. Und einige finden zum Glauben und andere werden Antichristusse werden. Christus spaltet diese Welt und Christus spaltet die Menschheit in für oder gegen ihn. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Ihr Lieben, im Prinzip kommt alles auf das Gleiche heraus. Der Mensch will sich vor Gott behaupten. Und der Mensch will unabhängig sein. Und er möchte nicht christusbedürftig sein. Und er möchte sein Leben nicht aus der Hand des Schöpfers nehmen und in die Hand des Schöpfers leben. Was für ein Leben dieses Saulus. Was für ein Christen- und Christushasser. Und das ist doch die denkbar ungeeignetste Figur, um Gottes Liebe zu empfangen, oder? Die denkbar ungeeignetste Figur. Und er sagt, ich schaue immer wieder zurück, was ich mir geleistet habe in dieser Phase meines Lebens. Das ist erstaunlich, oder? Wir hören doch immer an sich, lass alles zurück, schau nicht zurück, was in deinem Leben gewesen ist. Steht überall die Vergebung drüber und weg, Schwamm drüber. Paulus sieht das scheinbar anders. Paulus sieht es anders. Er hat zeitlebens nie vergessen, woher er kam und wer er war, zeitlebens. Und allein in der Apostelgeschichte spricht er dreimal, erzählt er seine Geschichte, ohne Christus und mit Christus, dreimal. Warum? Das hat ihn einmal vor dem Hochmut bewahrt, vor der Hybris. Das hat zweitens eine nie endende Dankbarkeit in seinem Herzen wachgehalten. Und drittens, das war ein unaufhörlicher Motor, sich diesem Christus, dem er alles verdankte, von Herzen zu schenken. Vergessen wir es nicht, woher wir kamen. Darf ich das mal so sagen? Ich schaue manchmal zurück. Dann sitze ich an meinem Schreibtisch und dann denke ich mal nicht an euch. Und dann schaue ich zurück. Ich weiß, wo ich herkomme. Und wie ich gedacht habe und wie ich gelebt habe. Und was ich falsch gemacht habe. Und da ist das, was Paulus im Römer 6 mal sagt, da ist vieles, wofür ich mich zutiefst schäme. Zutiefst schäme. Und dann kommt Dankbarkeit, und das ist mein zweiter Punkt. Vergiss nicht, was Christus aus dir gemacht hat. Vergiss nicht, was Christus aus dir gemacht hat und wer du heute sein darfst. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und ihr kennt das, die Geschichte, als er auf dem Weg nach Damaskus war, mitten in der Blüte seines Lebens, völlig unvorbereitet, da trifft ihn quasi der Blitz. Da legt der lebendige Gott seine Hand auf seine Schulter und zieht ihn zurück. Da tritt ihm der Christus an den Weg und holt ihn von seinem religiösen Irrweg, von seinem Fanatismus herunter, vom hohen Ross herunter. Und von der Höhe seiner Selbstgerechtigkeit und stellt ihm diese Frage, sag mal, Saulus, warum stehst du denn so in Opposition gegen mich? Warum hasst du mich? Meinst du, du überlebst das? Meinst du, du überlebst das? Meinst du, du könntest mit Gott boxen? Du wärst der Erste, der als Sieger den Ring verlässt. Und dann heißt es, dass dieser Saulus zu Boden stürzte, als der lebendige Christus, den er geleugnet hat, ihm auf einmal als der lebendige und wirkmächtige in den Weg sich stellte. Unwahrscheinliche Bekehrungsstunde dieses Saul von Tarsus. Ich weiß nicht, wie das bei dir war oder bei mir. Bei mir war das ganz anders. Dramatisch genug. Vielleicht ist es bei dir völlig undramatisch gewesen und doch passiert an sich im Grunde das Gleiche, dass der lebendige Christus sich mir in den Weg stellt, irgendwo und irgendwie. Und ich erkenne auf einmal immer mehr von dem, von diesem Messias. Und ich begreife auf einmal, es könnte wahr sein, dass er wirklich die entscheidende Person dieser Weltgeschichte ist, auf die alles zuläuft. Und ich erkenne auf einmal in der Begegnung mit ihm immer mehr Wahrheit über mich. Ich mache eine Reise ins eigene Herz. Und ich bekomme auf einmal mehr Licht über mich. Und dann beginnt das Abschminken in unserem Leben. Dann beginnt das zu wackeln, auf das ich mich bisher gestützt habe. Dann wird mir das, wie Luther mal sagt, aus der Hand genommen, was ich immer Gott entgegenhalten wollte. Und ich werde mehr und mehr zu einem Bettler, der weiß, ich habe Gott eigentlich nichts zu bringen. Nichts zu bringen. Und dann geht mir dieses großartige Licht immer mehr auf, von dem Paulus hier sagt, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Um Sünder zu retten. Deshalb diese teure Rettungsaktion, die da Weihnachten begonnen hat in diesem armseligen Stall und die dann so armselig an Karfreitag geendet hat und in Ostern noch eine Fortsetzung fand. Der Mensch kann nur durch Gott zu Gott heimfinden. Der Mensch kann nur durch Gott zu Gott heimfinden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Jesus ist nicht zu Heiligen gekommen. Jesus ist zu Sündern gekommen. Und er kommt nicht, um Vorwürfe zu machen, um Anklageschrift zu überreichen oder mit irgendeiner Drohung, sondern er kommt, um im Auftrag Gottes seines Vaters zu retten, zu beschenken und neu zu gestalten. Jesus kommt nicht nur, um eine Bergpredigt zu bringen oder ein paar neue Gebote oder wie Franz Alt sagt, den ersten und totalen Mann zu repräsentieren in dieser Welt. Nein,
Jesus kommt dem Auftrag Gottes in diese Welt, um Sünder zu retten. Und Paulus sagt, Timotheus, das vergiss nicht. Und das präge den Gemeinden in Kleinasien ein. Und das mögen alle Gemeinden auch im 21. Jahrhundert wissen. Das ist die Botschaft, die diese Welt und die Völker hören muss. Dass Gott in Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und nichts anderes letztendlich. Das soll heute proklamiert werden. Und dann fügt er einen Satz zu. Um Sünder zu retten, unter denen ich der Vornehmste bin. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesagt hast. Ich bin der Schlimmste von Heidelberg. Der schlimmste Sünder von Heidelberg. Übertreibt er nicht ein bisschen da? Ich fand einige Worte bei Dietrich Bonhoeffer und die möchte ich einfach zumuten. Erscheint mir meine Sünde noch irgendwie im Vergleich zu Sünden anderer geringer, weniger verwerflich, dann erkenne ich meine Sünde überhaupt noch nicht. Meine Sünde ist notwendig, die allergrößte, die allerschwerste und verwerflichste. Für die Sünden anderer findet die brüderliche Liebe so viele Entschuldigungen. Nur für meine Sünde gibt es gar keine Entschuldigungen. Darum ist sie die schwerste. Siehst du dein Leben so an? Und dann fügt er noch einen Satz hinzu. Wie kann ich dem dienen, den ich für schlechter halte? Den kann ich nie dienen. Höchstens von oben herab. Und schon ist die Seelsorge kaputt. Schon erreiche ich sein Herz nicht mehr. Schon kann ich ihm nicht mehr dienen und zu Christus ziehen. Nur dann, wenn ich mit Paulus sagen kann, ich bin der Vornehmste der Sünder. Und ich sehe die Sünden der anderen gar nicht mehr. Ich sehe nur meine Sünde. Dann bin ich richtig, um anderen Menschen ein Begleiter zur Freude werden zu können. Ein Diener im Namen des Christus. Und Sören Kierkegaard schreibt einmal, ein Mensch ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht an die Sünde erinnert, sondern daran, dass sie vergeben ist. So dass das Vergangene keine Erinnerung daran ist, wie viel er verbrochen hat, sondern daran, wie viel ihm vergeben ist. Wie viel ihm vergeben ist. Das hat Paulus gemerkt. Niemand ist so viel vergeben wie mir. Mich hat dieser göttliche Rettungseinsatz erreicht. Mich hat die Barmherzigkeit und die Gnade erreicht. Das bewahrt ihn zeitlebens vor Hochmut. Ihr Lieben, wir sind alle nicht vor Hochmut geschützt. Auch wenn wir Christus gehören. Stolz auf uns und dass Gott mit uns einen dollen Fang gemacht hat, das sagen wir nie. Aber da denken wir manchmal dran. Ganz heimlich. Das bewahrt uns davor, selbstgerecht vor anderen Sündern und Menschen abzuheben. Denk daran. Du kannst nie einem Menschen dienen. Und du kannst ihm nie die Füße waschen, wenn du nicht auch mit Paulus sagst, meine Sünde wiegt schwerer als alles andere. Und das hält die Dankbarkeit hoch und lässt zeitlebens nur ein einziges Lied erklingen. Das ist das Lied der Gnade. Ich muss heute zwei alte Liedstrophen zitieren. Ich kenne kein neues Lied, was die Dinge so auf den Punkt bringt. Einmal, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Paulus hat immer gesagt, wenn er mich anschaut, dann könnte die Gnade Gottes am Wirken sehen. Ich bin ein Produkt der Gnade Gottes und nichts anderes. Dafür stehe ich Modell. Und wenn Gott aus mir, aus dem Saulus einen Paulus machen kann, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle in dieser Welt mehr. Keine hoffnungslosen Fälle mehr in dieser Welt. Dann muss niemand mehr sagen, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Mein Leben ist schief gelaufen. Ich bin auf die falsche Bahn gekommen. Ich hänge irgendwo fest in den Klauen des Teufels. Ich komme nicht raus. Ich bin der hartgesottenste und aussichtslose Fall und kann von Jesus nicht gerettet werden. Nein. Und das andere Lied. Jesus nimmt die Sünder an, nicht die Gerechten. Jesus nimmt die Sünder an. Sagt doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg gefallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Dafür steht Paulus. Und das sollen wir aus dieser Geschichte lernen. Und das sollen wir leben, in diese Welt hineinleben. Und dann führt er noch weiter aus. Er hat mir Vertrauen geschenkt. Nicht nur die Gnade hat mich gefunden. Er hat mir Vertrauen geschenkt. Er hat mir, diesem Christusgegner, Treue zu sich zugetraut. Das hat Paulus begeistert. Und das hat ihn zum Missionar und Zeugen gemacht, dass Christus so einen Typen wie mich noch in seinen Dienst stellt. Jesus hat ihm nicht nur vergeben, sondern Vertrauen geschenkt. Ihr Lieben, wir wissen das. Wenn wir jemanden verzeihen, bis in die Ehe, so erlebe ich es immer wieder, dann sehr oft unter Vorbehalt, wollen mal sehen, ob du dich besserst. Wollen mal sehen, ob du dich bewährst. Und dann können wir mal mit dir reden und vielleicht wächst dann wieder so langsam, peu à peu, das Vertrauen. Gott ist anders. Und als der verlorene Sohn nach Hause bekommt, da bekommt er automatisch den Ring, ein neues Kleid und Sandalen. Das heißt, dass Gott sagt, ich behandle dich so, als wärst du nie gegen mich gewesen. Als wärst du nie von mir weggelaufen. Du hast volle Prokura. Mein ganzes Herz ist auf deiner Seite und ist nie weg gewesen. Das ist Gott, Freunde. Und nichts spornt doch mehr an als geschenktes Vertrauen, oder? Ich werde nie vergessen, ich war in der Lehre, habe ich auch mal gemacht, nicht in der Gemeinde, sondern richtig, das war wahrhaftig kein Zuckerschlecken, da ging es hart rund damals noch und da musste man purieren, da gibt es nichts. Und dann hat mir eines Tages mein Chef in der Lehre, ich glaube, 10.000 Mark anvertraut und die sollte mit dem Bus fahren und sollte die irgendwo auf eine Bank, glaube ich, abgeben. Der hat mir, dem Stift, so nannte man uns damals, dem man noch nicht vertrauen konnte, dem hat er mir eine unheimlich hohe Summe Geld anvertraut. Du, das hat mich 10 Zentimeter größer werden lassen. Und ich hätte dieses Geld verteidigt mit allem, was mir zur Verfügung steht. Das entgegengebrachte Vertrauen. Das hat's gebracht. Und dann führt er zu, der Christus hat mich auch stark gemacht. Er hat mich, und hier steht das Wort Dynamis, mit einer göttlichen Energie beschenkt. Paulus hätte nie gesagt, schaut doch mal mich, den Paulus, an. Bin ich nicht ein toller Hecht im Reich Gottes? Er hätte nie die Verehrung gewollt, die manche ihm vielleicht heute an der Stelle fälschlicherweise zukommen lassen. Paulus hätte immer gesagt, schaut mal, was Christus aus so einem Typen wie mir gemacht hat. Und dass Christus so hinter mir steht, dass er mich befähigt mit seiner göttlichen Dynamik, mit seiner Kraft und mit seinen Gaben. Alles, was ich bin und kann, das verdanke ich alles Christus. Ich darf sein Diener sein. Ihr Lieben, aus vornehmen Sündern macht er Heilige. Aus vornehmen Sündern und solchen Typen wie Saulus macht er einen Paulus, einen Diener für sein Reich. Gott zieht nicht nur einen Schlussstrich unter die Vergangenheit, sondern aus einem Verfolger macht er einen Boten Gottes. Und deshalb war sein Dienst auch nie Pflicht für Paulus. Ich muss arbeiten. Ich muss für Gott was tun. Ich muss in der Gemeinde dienen und sowas. War nie der Aspekt bei Paulus. Nie. Ich bin so dankbar, dass ich diesem Christus dienen darf, in der Welt und in seiner Gemeinde. Merkt, es ist ein völlig anderer Ansatz. Ob ich gelobt werde von der Gemeinde oder nicht, ob es gesehen wird oder nicht, sollte gesehen werden und vieles andere mehr, war völlig frei und losgelöst. Ich verdanke alles Christus. Und ihm diene ich ja letztlich und erstlich. Und dann kann ich dienen. Dann bin ich unabhängig vom Echo irgendeines Menschen und diene ihm aus Dankbarkeit, weil er mich so veredelt hat. Aus einem vornehmen Sünder einen eifrigen Heiligen macht. Woraus nimmst du die erste und letzte Motivation für deinen Dienst? Woraus nimmst du die erste und letzte Motivation für deinen Dienst? Wenn Paulus auf seine Lebensarbeit zurückschaut, da finden wir kein Eigenlob, sondern großes Staunen und Dankbarkeit gegenüber seinem Herrn. Diese Haltung soll auch unser Herz zeitlebens durchziehen. Ihr Lieben, und noch einmal, ich schaue oft zurück, was Christus auch aus mir gemacht hat. Ich weiß das am besten. Und ich möchte mit Fug und Recht sagen, alles, was ich bin, das bin ich wirklich durch Christus, das verdanke ich ihm. Und ich könnte mir ein Leben ohne den Christus wirklich nicht vorstellen. Ich könnte meinen Kopf nicht eingeschaltet lassen. Und mein Herz müsste irgendwo verkrusten oder hart werden, ohne den Christus. Vergiss nicht, was Christus aus dir gemacht hat. Und damit bin ich beim dritten. Vergiss nicht, wozu du berufen bist oder wofür du jetzt da bist. Wofür du jetzt da bist. Paulus sagt, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum ermutigen Vorbild für alle. Was Christus kann, das sollen Leute an mir kennenlernen. An mir sehen, sagt er. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben führen. Schaut mich an. Dann kann jeder Mut finden. Ich bin das ermutigende Vorbild für alle und jeden. Bei mir ist so viel schiefgelaufen. Er hat mich auf die rechte Bahn gebracht. Ich habe so viel Chaos im Leben veranstaltet. Er hat Ordnung hineingebracht. Und wenn Christus so jemand findet wie mich, und wenn er so jemand rettet wie mich, dann kann jeder andere erst recht hoffen. So wird dieser Bibeltext recht verstanden. So wird er verstanden. Wenn es für solch einen Typen, einen fanatischen Christusverfolger, der sogar an der Tötung von Christen aktiv beteiligt war, Gnade gibt, dann darf doch jeder verzagte Sünder hoffen jetzt, oder? Jeder verzagte Sünder hoffen. Für niemand ist es zu spät. Niemand sage, er sei zu weit weg oder habe keine religiöse Antenne. Niemand sage, ich bin zu schuldig für den Gott, dafür gibt es keine Vergebung mehr. Jeder kann und darf das Leben finden. Wenn Gottes Gnade mit einem so großen Sünder wie mir fertig wird, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und nun nimm das mal mit in deine Situation. Vielleicht hast du keine Hoffnung darauf, dass deine Eltern zum Glauben kommen. Und du hast resigniert und du betest auch kaum noch dafür. Sollte dich dieser Text nicht ganz neu ermutigen, jeden Tag das zum heiligsten Gebet in deiner stillen Zeit werden zu lassen. Bitte ihn um Vergebung, dass du Menschen aufgegeben hast. Vielleicht hast du die Hoffnung für deine Kinder aufgegeben. Und du sagst, Hauptsache sind anständig und werden keine Verbrecher. Freunde, das kann's doch nicht sein, oder? Christus ist doch nicht in diese Welt gekommen, um Leute nur von der falschen Bahn zu machen, dass sie moralisch aufgeladen werden. Er will sie retten, dass sie in den Himmel kommen. Solltest du nicht ab heute ganz entscheidend für deine Kinder beten, für deine Verwandtschaft beten und wen dir Gott in den Weg führt, kannst du nicht an Saulus und dem Paulus Maß nehmen. Was Gott an ihm getan hat, das kann er auch bei XY in meiner Familie tun. Und wenn Gottes Barmherzigkeit meine große Schuld auslöscht, sagt Paulus, dann wird sie auch mit deiner fertig. Und nun möchte ich dich fragen, womit quälst du dich schon, wer weiß wie lange? Was ist vielleicht in deinem Leben passiert, auch an sexueller Sünde? Lasst mich das mal so sagen, weil ich das in der Seelsorge immer wieder erfahre. Und was du einfach nicht unter die Füße kriegst, und wo du nicht glauben kannst, dass Christus auch das ad acta legt und vergibt und eine neue Seite aufschlägt, dann bring das heute zu Christus, damit du endlich frei wirst und als freigesprochener und freigelassener ihn ehren kannst. Und quäl dich nicht mit länger, da steckt der Teufel hinter, der will dich bei der Sünde festhalten. Christus will dich befreien. Und wenn Christus mit einem so hartgesottenen Antichristen fertig wird, dann dürfen wir auch für Menschen hoffen, die jetzt noch ganz weit weg sind und die alles Fromme und alles Christliche weit von sich weg wegweisen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dafür stehe ich gerade, sagt Paulus. Ihr Lieben, wofür bist du jetzt da? Wofür bin ich da? Paulus hat eine Antwort und die gilt auch für dich und für mich. Ich soll ein Prototyp werden. Ich soll ein Vorbild werden. Ein Beispiel werden, was Christus aus einem Menschenleben machen kann. Und an mir und durch mich sollen andere Menschen ermutigt werden. Mit Christus bin ich kein hoffnungsloser Fall. Und andere sollen ermutigt werden, zu diesem Christus zu kommen. Durch mich und durch dich. Dazu bist du berufen, wie Paulus. Dass Menschen dich zum Vorbild nehmen. Ist das nicht toll? Das ist nicht erdrückend und nicht bedrückend. Ganz durch alle Fehler hindurch. Aber das muss die Motivation deines Lebens sein, deines geistlichen Lebens sein. Mein Leben eine Ermutigung und Einladung für andere zum Glauben. Ich bin am Schluss. Ich möchte eine Hausaufgabe mit nach Hause geben. Schreibe deinen geistlichen Lebenslauf mit deinen eigenen Worten nieder, so wie Paulus das hier macht. Schreib das mal zu Hause, nimm lieber Zeit. Es liegt Segen im Warten auf den Herrn, haben wir eben gesagt. Dann nimm dir die Zeit. Und schreib mal dein eigenes Bekenntnis, wer du früher warst, wie du gelebt hast, was Christus aus dir gemacht hast und wie du jetzt dein Leben heute, 20. Mai 2012, verstehst. Schreib das mal nach diesem Vorbild des Paulus. Ihr Lieben, das ist gut. Das einmal zu reflektieren, wer ich früher war, was Christus aus mir gemacht hat und wofür ich jetzt da bin. Und ich glaube, du wirst bei dem letzten Vers dieses Abschnitts landen, oder? Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Amen heißt, verwirkliche das in mir. Ich bin offen dafür. Jetzt lasst uns miteinander das Lied der Gnade singen und ich hoffe, du kannst es von Herzen mitsingen. Wir stehen dazu auf. Ich verdanke dir so viel, mein Gott.